Unüblicherweise bin ich jetzt wieder zu hören. Einige wenige Tage später, nachdem eigentlich die Folge hätte veröffentlicht werden müssen. Oder sollen zumindest. Und wie ihr hören könnt, bin ich immer noch nicht zu 100%ig auf dem Damm, aber ich kann wieder reden. Ich klinge zwar noch ein bisschen wie Kermit der Frosch, aber das soll uns nicht abhalten, diese Folge heute endlich aufzunehmen. Denn es gibt nochmal, also erstmal übrigens 151 Folgen. Ja, das ist auch crazy. 5 Jahre später, 151 Folgen später. Alles war dieses Jahr wirklich wild und wir und aber dazu an anderer spät an mein Gott an einer anderen Stelle später. Aber dazu an anderer Stelle nochmal später mehr. Wir wollen uns heute einmal unterhalten über das Arbeiten in Freizeitparks. Und wer könnte da nicht mehr darüber erzählen als meine Wenigkeit? Mein Name ist Stefan Burian. Herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich bin seit über 20 Jahren in dieser Branche tätig und bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und das Thema Arbeiten in Freizeitparks habe ich ja schon mal in so 2, 3 Folgen besprochen. Unter anderem haben wir einmal über die 5 großen Mythen gesprochen. Eine Folge, die wirklich sehr viel Feedback ausgelöst hat in vielerlei Richtungen. Ich kann euch die Folge wirklich nur wärmstens empfehlen. Schaut doch einfach mal in die Shownotes, da ist auf jeden Fall nochmal ein Link zu der Folge. Und hin und wieder haben wir mal über die Branche gesprochen, über bestimmte Arbeiten, Berufe etc. Ich möchte euch heute aber nochmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder beziehungsweise heute möchte ich diese Folge nutzen, um eure schon gestellten Fragen zu beantworten. Denn natürlich habe ich vorab einmal so ein bisschen abgefragt, was es denn von euch da draußen so gibt und vor allen Dingen, was so auf eurem Herzen liegt, worüber möchtet ihr gerne mal was wissen. Und ich würde sagen, wir springen gleich sofort dort hinein. Ich würde trotzdem noch eine Sache kurz vorweg einmal hier mit in den Ring werfen, denn das Arbeiten in der Freizeitbranche ist, naja, eigentlich nichts Besonderes und trotzdem so unglaublich besonders. Warum sage ich das so komisch? In erster Linie ist das Arbeiten in einem Freizeitpark wie jeder andere Job überhaupt auch. Ja, also es gibt die ganz klassischen Themen wie Arbeitszeit, Schichtpläne, Dienstpläne, Urlaub, Krankheiten, Lohnfortzahlung, bla bla bla. Also es ist wirklich in dem Sinne nichts Besonderes, weil der Job an sich erstmal den Grundzügen eines klassischen Jobs entspricht. On top kommen natürlich aber dann halt die besondere, die Herausforderungen, dann Besonderheiten, aber auch halt das, was die Branche so speziell macht, ist natürlich, dass diese Branche rund um die Uhr gefühlt arbeitet. Das heißt also Spätschichten, Nachtschichten, gerade bei den Hotels. Wir haben das Arbeiten an Wochenenden, natürlich an Feiertagen, in den Ferienzeiten. All das verkompliziert das Ganze. Zusätzlich haben wir aber auch noch die saisonale Arbeit. Was bedeutet saisonale Arbeit? Die meisten Freizeitparks haben heute immer noch eine Saison, das heißt von O bis O, sage ich immer so gerne, von Ostern bis Oktober haben die meisten Freizeitparks geöffnet und in dieser Saison, nur für diesen Zeitraum, kann man auch dort beschäftigt werden. Das sind so diese klassischen Saisonkräfte, die dann bei den Freizeitparks oder auch bei den Freizeitattraktionen in großer Menge eingestellt werden. Das können FahrgeschäftsmitarbeiterInnen sein, Personen, die vielleicht im Cleaning arbeiten, in den Shops oder halt auch in der Gastronomie etc. etc. Die werden natürlich nach Saisonende überflüssig. Denn es gibt ja nichts mehr zu tun. Und da kommen wir zu einer Sache, die natürlich schwierig ist, gerade in dem Bereich der Aushilfen oder ich sag mal der ungelernten Kräfte. Und das soll keine Bewertung sein, sondern es ist halt eine Position, die ich sag mal wenig Expertise benötigt, bei der man halt eine sehr niedrige Schwelle hat, diesen Job wirklich auch zu machen. Also wirklich jeder kann diesen Job theoretisch machen. Und diese Personen sind dann am Ende der Saison naja, abkömmlich. Das heißt, der Vertrag ist dann mit Erfüllung der Saison, mit Beendigung der Saison, so heißt das dann, komplett erfüllt und die sind dann erstmal arbeitssuchend bis zur hoffentlich nächsten Saison. Und eine Sache, die ich jetzt mit diesem kleinen Schwenk hier erzählen wollte, ist, was ich halt immer noch erstaunlich finde, ist, dass es trotzdem noch, wenn ich jetzt mal so nach Bottrop blicke oder auch ins Phantasialand, meine, mittlerweile haben die auch nochmal bessere Verträge jetzt durch die Winteröffnungen oder verlängerten Öffnungszeiten. Aber es gibt super viele Leute, die zum Beispiel seit 1996 in einem Freizeitpark in Bottrop arbeiten und teilweise immer noch saisonal angestellt sind. Das kann man natürlich jetzt so als Diskussionspunkt nehmen und hinterfragen. Naja, aber wollen die vielleicht nichts anderes machen? Gibt es da vielleicht nicht noch irgendwelche Entwicklungsmöglichkeiten? Und ja, das gibt es bestimmt. Ich möchte aber auch an dieser Stelle ganz klarstellen, es gibt auch Menschen, die sind damit vollkommen okay, dass sie dort so arbeiten, wie sie arbeiten. Ja, das gibt es tatsächlich auch. Und das ist natürlich immer wieder diese individuelle Geschichte, die es zu berücksichtigen gilt, wenn man gerade beim Thema Personal ja etwas tiefer reingeht. Was mich auch total erstaunt hat, ich weiß gar nicht, da draußen, die Movie World Fans werden ihn wahrscheinlich noch kennen. Es gab früher einen Tourguide bei dem Looney Tunes Adventure, ein sehr cooler und aufgeschlossener Typ, der die Pre-Show, die die kleine Vorschau mit, bevor der Ride angefangen hat, mit den Looney Tunes Animatronics dann in so einem großen Raum gemacht hat. Und der hat sich immer super mit denen unterhalten, der war mal super interaktiv, der Typ. Und was mich halt total überrascht hat, ist, dass er immer noch in der Branche aktiv ist, und zwar als Ride Operator. Ich habe ihn vor einigen vielen Jahren mal in Brühl gesehen, wo ich dann so überrascht war, so, oh, Wahnsinn. Ein Jahr später habe ich ihn im Heidepark gesehen und jetzt zuletzt habe ich ihn im Europapark gesehen. Und das finde ich total beeindruckend irgendwie. Und ich hoffe und ich wünsche mir auch, dass es ihm mit seiner Entscheidung so gut geht und dass das halt keine, ich sag mal, Schicksalsentscheidung ist, sondern er sich erst wirklich so ganz bewusst entschlossen hat und er auch so damit glücklich ist, so wie er arbeitet. Aber wie gesagt, es gibt halt solche individuellen Entscheidungen, die muss man natürlich auch berücksichtigen. Nicht jeden, den man einstellt, der wird nachher irgendwie hochgepetert zu einer Führungskraft oder Fachkraft. Nicht jeder möchte das. Aber wie schaut es denn so jetzt generell aus mit dem Arbeiten in Freizeitparks? Und da habe ich von Salto 19 eine sehr coole Frage bekommen. Wie funktioniert eigentlich so ein Schichtsystem? Überschneiden sich da Arbeitszeiten dann? Und bei dem Thema Schichtsystem, da werden sich dann einige direkt fragen so, hä, was für ein Schichtsystem? Es gibt einige Freizeitparks, die Öffnungszeiten so gestrickt haben, dass es gar kein Schichtsystem in dem Sinne gibt, sondern tatsächlich jeden Tag dann einfach so gearbeitet wird, dass es gerade passt. Im Hinblick natürlich jetzt auf die angestrebte Verlängerung der täglichen oder beziehungsweise die Löschung der täglichen maximalen Arbeitszeit. Aktuell ist es laut dem Arbeitszeitgesetz ja maximal 10 Stunden am Tag darf man arbeiten und man darf auch länger arbeiten mit bestimmten Berücksichtigungen, aber im Schnitt darf man halt nicht länger als 10 Stunden am Tag arbeiten und hat eine maximale Wochenarbeitszeit von 48 Stunden. Wenn diese tägliche maximale Arbeitszeit natürlich jetzt gekippt wird, heißt das, man könnte täglich, naja, so viel theoretisch gesehen arbeiten, wie man möchte. Das hat dann natürlich die Ruhephasen von 11 Stunden mindestens, sind zwischen Schichtende und Schichtbeginn, werden eingehalten. Und die 48 Stunden in der Woche werden nicht überschritten. Lirum larum, wo gehe ich jetzt mit diesem Schwenker aus dem täglichen politischen Geschäft heraus? Es gibt viele Freizeitparks, die haben keine Schichten, sondern man setzt sich morgens dahin und geht abends wieder nach Hause. Es gibt einige Freizeitparks, die sich das erlauben können, weil die zum Beispiel auch die Planungsmöglichkeiten haben, die vielleicht auch einen großen Personalstamm haben. Die machen dann auch tatsächlich Schichten und da ist das jetzt ganz interessant. Da kommt auch so ein bisschen mein eigener Einblick mit rein. Es gibt diesen klassischen, es gibt eine Frühschicht, es gibt eine Spätschicht. die geben sich dann so mittags irgendwie die Klinke in der Hand, haben vielleicht eine Übergabezeit von ein paar Minuten und dann das Ende. Bei so kleineren FECs oder Sportattraktionen wie zum Beispiel Trampolinhallen, da haben wir das auch früher so geplant, dass man da wirklich so innerhalb von wenigen Minuten eine kurze Übergabe macht, Handshake und dann geht's weiter. Da gibt es nichts großartig zu übergeben. Bei einem Fahrgeschäft ist das natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, aber was ich jetzt viel spannender finde, ist tatsächlich der bedarfsgerechte Einsatz vom Personal. Was heißt bedarfsgerecht? Es gibt zum Beispiel Fahrgeschäfte in deiner Freizeitattraktion, die sind vielleicht nicht von morgens an direkt ausgelastet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal überlegen würde, Bandit oder MP Express oder, wie heißt das Ding jetzt? Ironclaw im Moviepark. Bleiben wir mal direkt da in Bottrop. Das ist eine Attraktion, da sind zwei Fahrgeschäfte, die sind am hintersten Zipfel des Parks. Und die BesucherInnen, die werden nicht pünktlich um 10 Uhr dort auf der Matte stehen. Sprich, hier wäre es theoretisch gesehen möglich zu sagen, okay, wir machen erst um 10.30 Uhr auf oder vielleicht sogar erst um 11 Uhr. Wir öffnen schrittweise die Fahrgeschäfte so, wie sie benötigt werden. Hat natürlich den Vorteil, dass ich mein Personal nicht irgendwie um 9 Uhr antanzen lassen brauche, sondern ich kann die vielleicht um 10 Uhr oder um 10.15 Uhr anfangen lassen und dann fangen so die ersten an. Und wenn ich weiß, dass ich bestimmte Hochphasen habe, wie zum Beispiel die Mittagszeit, die wird ein bisschen ruhiger, das heißt, da können die Leute alle in Pause gehen, aber nach der Mittagspause gibt es eine Stoßzeit von 2 Stunden, dann brauchen wir mehr Personal, dann könnte man dies bedarfsgerecht so einplanen mit verschiedenen Schichten. Und solche Schichtsysteme sind natürlich dann super komplex und spannend, wenn man nicht nur vor allem einmal A, genau auf den Pfennig schaut, das ist natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung, aber auch B, auf die Bewegungen in seiner Freizeitattraktion. Und da kann ich jedem Betreiber und jeder Betreiberin da draußen nur raten, wenn ihr versuchen wollt, effektiv effizient eure Ressourcen zu nutzen, und da rede ich jetzt vom Headcount und vom Geld, dann schaut doch mal nach, wie bewegen sich eure Personen, eure BesucherInnen im Park, wann haben welche Fahrgeschäfte welche Auslastung und wie können wir da zum Beispiel mit solchen auf- oder absteigenden Headcounts an Freizeitattraktionen, also an Fahrgeschäften, um das mal da so runterzubrechen, Achterbahnen sind prädestiniert dafür, also ich rede jetzt nicht von einem Karussell oder einem Rundfahrgeschäft, was maximal eine Person benötigt, aber gerade so komplexe Anlagen wie Achterbahn, ich gucke da mal so Richtung Fly, Blue Fire, Voltron, wo wirklich super viel Personal benötigt wird, dass man da guckt, okay, zu welchem Zeitpunkt brauche ich das meiste Personal, wann kann ich Leute früher gehen lassen oder später anfangen lassen, damit das effektiv gestaltet wird. Aber ja, zum Thema Schichtzeiten, das ist in den meisten Freizeitparks super unterschiedlich und kommt wirklich immer drauf an, wie komplex auch so eine Anlage ist. Dann habe ich noch eine Frage bekommen von Freizeitforscher Nils, ist das, glaube ich. Da Freizeitparks nicht an jeder Ecke zu finden sind, stellt sich mir die Frage, welche Remote-Job-Möglichkeiten gibt es eigentlich in dieser Branche? Keine. Nächste Frage. Also, Remote-Arbeiten in Freizeitparks, Remote-Arbeiten in Deutschland generell. Das ist ja, fangen wir erstmal an dem Punkt an. Es ist immer noch ein großes Thema, das Thema Remote-Arbeiten oder Homeoffice. Wenn man jetzt nicht gerade, so wie ich, vielleicht selbstständig ist, der dann irgendwelche dokumentativen Sachen macht, die dann auch remote möglich sind, dann kann man das natürlich ausführen, aber in der Regel brauchst du Menschen, brauchst du BesucherInnen, brauchst du deine Fahrgeschäfte, deine Ressourcen vor Ort. Deswegen ist das wirklich hart schwierig zu sagen, welche Freizeitattraktionen da Möglichkeiten bieten. Theoretisch gesehen wäre es natürlich möglich zu sagen, dass man gerade alles, was so administrativ in so einem Freizeitpark unterwegs ist und man will sich da einen höheren Headcount aufbauen, jetzt mal abgesehen von dem Platz, den man vielleicht hat, also auch Arbeitsplätze, dass man, okay, da sagt man, lagert das ein bisschen aus und schickt vielleicht hin und wieder mal ein paar Leute nach Hause. Es geht hier um Lohnabrechnung, Personalsachbearbeiter, Finanzbuchhaltung, alles Administrative, Technik wird schon schwierig, ein Fahrgeschäftsmitarbeiter kannst du jetzt auch nicht nach Hause schicken und remote arbeiten lassen. Da werden die Sachen dann auch wieder ein bisschen sehr komplex und da muss man, glaube ich, sagen, das ist sehr individuell. Ich würde vermuten, dass es in Deutschland, aber so und auch generell in der Branche, nur wenige Remote-Möglichkeiten gibt. Also so ein Designer zum Beispiel oder ein Architekt, na klar, der ist hin und wieder dann auch mal auf der Baustelle, aber gerade so in dieser Planungsphase, wenn dann zu Hause am Zeichenbrett gezeichnet wird, das ist natürlich total remote möglich, bevor man dann halt so seinen Pitch präsentiert. Aber ich glaube, das remote Arbeiten wird ein wenig schwierig. Jona-07 fragt, Ferienjobs in Parks. Also, ich weiß gar nicht, ob das eine Frage ist oder ob das einfach nur ein Statement ist. Ferienjobs in Parks, ja, die sind natürlich auch möglich und gerade in den Ferienzeiten, wobei auch das immer wieder schwieriger wird, gerade wegen dem Wetter. Die Sommer, wenn die zu warm sind, ist auch nicht so viel los oder wenn die zu regnerisch sind, dann klar, bleiben die Leute auch alle weg. Aber Ferienjobs sind möglich. Viele Freizeitparks machen das so, dass man als Ferienjobber, wenn man unter 18 Jahre ist, also Schüler oder Schülerin, dann hat man nicht die Möglichkeit, vielleicht an einem Fahrgeschäft mitzuarbeiten oder ein Fahrgeschäft zu steuern, weil dies oft halt auch versicherungstechnische Gründe hat. Das technisch komplexe Gerät muss natürlich halt von jemandem fachkundigen und erfahrenen, in Anführungszeichen, betrieben werden. Aber gerade in der Gastronomie, im Retail oder halt bei unterstützenden Arbeiten werden eigentlich Ferienjobs oft gesucht. Ich weiß aber auch, dass viele Freizeitparks davon absehen, weil natürlich für die Ferienjobber, das ist auch wieder ein administrativer Aufwand, Leute für ein paar Wochen zu beschäftigen und dann wieder gehen zu lassen. Aber ich würde euch da draußen raten, guckt euch mal um, wenn ihr Bock habt, einen Ferienjob in einem Freizeitpark zu machen. Ich würde euch generell empfehlen, guckt einfach, wenn ihr arbeiten wollt in dieser Branche, dann sucht euch generell einen Nebenjob, also einen Minijob oder falls ihr Studenten seid, man kann auch studentisch beschäftigt sein, falls ihr selbst versichert seid. Und dann versucht doch einfach mal in einem Freizeitpark in eurer Nähe zu arbeiten und sammelt dort eure erste operative Erfahrung. Das wären so die Sachen, die ich da mitgeben kann. Aber auch für Freizeitparks, die sagen, die Ferienzeiten, die werden immer ganz, ganz schwierig. Da würde ich wirklich euch raten, schaut mal auf eure Planung, schaut mal auf eure Urlaube. Viele Freizeitparks haben tatsächlich auch Urlaubssperren gerade in den Hochphasen, weil klar, da braucht man die meisten Leute. Dann wird es auch wieder ein bisschen spannender. Aber ob man jetzt diesen Aufwand eingeht und ich sag mal 10, 20 Leute da ad hoc einstellt für maximal 6 bis 8 Wochen Ferien, muss man überlegen. Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung, die auch ein bisschen was mit Arbeitskapazitäten zu tun hat. So, dann haben wir noch von der Sunny. Sie schreibt, Nabend, was war dein lustigstes und/oder peinlichstes Erlebnis als Parkmitarbeiter? Oh Gott. Die Liste ist lang. Die Liste ist wirklich lang. Ich glaube, zwei Sachen, die mir so wirklich hart peinlich sind, ist einmal die Tatsache, dass ich dass ich beim Arbeiten nicht aufgepasst habe. Da habe ich am Bermuda-Dreieck gearbeitet im Moviepark, kurz bevor ich meine Show angefangen habe. Wir haben vor und nach unserer Show oft bei anderen Fahrgeschäften noch mit ausgeholfen. Und ich war beim Unloading, also bei dem an der Stelle, wo die Leute aussteigen, und habe dann immer die Boote sauber geflitscht. Und ich habe mich beim Verabschieden der Leute rückwärts bewegt, habe nicht geguckt, wo ich hinlaufe, und bin dann in den Kanal gefallen im Betrieb. Es ist zum Glück nichts passiert. Es hätte auch wirklich böse ausgehen können. Also da muss man wirklich sagen, aufpassen, Augen auf beim Arbeiten, gerade mit Fahrgeschäften. Aber die Situation war mir wirklich unangenehm und auch voll peinlich, weil das war halt auch mitten im Sommer. Es war super voll, die ganze Queue-Line war voll und die haben alle gesehen, dass ich da reingeplumpst bin und ich war kletschenass. Also ja, das war ungünstig. Lustigstes, also das würde ich sagen, das wäre so mein peinlichstes Erlebnis. Mein lustigstes Erlebnis, also das sind wirklich unzählige viele Momente, weil ich glaube, dass ich mir auch die Arbeit immer so lustig wie möglich gemacht habe. Ob es jetzt ist, dass man untereinander mit den Mitarbeitenden irgendwie scherzt oder auch mit den Gästen irgendwie einen Spaß hat. Ich kann mich noch daran erinnern, eine der letzten Movie Magic Shows, die wir gemacht hatten, vielleicht so als Information für euch da draußen, die Movie Magic Special Effect Show, das ist heute da, wo der vergessene Tempel ist, der Lost Temple oder heute diese komische Dino-Ausstellung da im Moviepark, ganz vorne am Eingang. Und diese Show bestand aus 3 Bühnen und auf diesen 3 Bühnen hat man den Leuten erklärt, wie Special Effects in Filme gemacht werden. Mit einer Bluescreen, damals noch mit einer Soundstage und auch mit einem großen Wasserturm und einem Simulator, da hat man Szenen aus dem Film Das Boot nachgespielt. Und 2 der Gäste, 2 Freiwillige, die wurden dann oben auf einem Ausguck eines U-Bootes festgekettet und wurden mit 10.000 Litern Wasser beschossen. Mit einem großen Wasserturm, wo eine riesige Ladung an Wasser hochgespritzt wurde, Wasserkanonen, ein riesengroßes, wie sagt man hier, so ein Windrad, so ein Riesenventilator, der da ordentlich gepustet hat. Und bei einem der letzten Shows hat ein Gast mich dann einfach festgehalten während der Arbeit da oben. Und dann war ich ebenfalls nass. Ich glaube, die lustigsten Sachen haben irgendwie was mit Wasser zu tun, jetzt wenn ich drüber nachdenke. Uiuiui. Auch in Legoland Malaysia, da habe ich super viel erlebt. Gerade auch mit den Gästen, die waren super aufgeschlossen und gerade die asiatischen Menschen sind ja auch nochmal ein bisschen lockerer und ja, irgendwie spannender unterwegs, gerade auch mit so solchen westlichen Marken. Also ich glaube, die Liste ist ultra lang. Ad hoc fällt mir jetzt kein top-lustigstes Ding ein, außer das halt mit dem Wasser und peinlich auch. Aber falls mir gleich noch was einfällt, dann würde ich das hier einfach nochmal mit reinschmeißen. Okay, was haben wir denn noch? Es gab noch eine Frage und zwar von Marlon.beck: Wo bewegen sich die Gehälter? Tja, oha, das ist eine verdammt gute Frage und da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, denn früher in meiner Zeit war das noch so, dass es vor allem auch keine Sonntags-, Nacht- und Feiertagszuschläge gibt. Die sind ja auch steuerfrei, SNF-Zuschläge nennt man das Ganze. Die sind vom Gesetzgeber geregelt und man kann die halt als freiwillige Arbeitgeberleistung on top zahlen. Wenn man sagt, also sonntags, wenn du arbeitest, dann kriegst du irgendwie auf deinem Stundenlohn, ich glaube bis zu 20% kann man dem Mitarbeitenden anbieten, um da ja einfach so eine Wertschätzung zu schenken. Es gibt viele Freizeitparks, die machen das heute auch, aber dennoch ist es immer noch sehr schwierig im Mindestlohnsektor. Wir bewegen uns in vielen Regionen halt auch noch im Mindestlohn, gerade in den einkommensschwachen Regionen, also gerade hier im Ruhrgebiet oder auch im Osten, da ist das sehr, sehr schwierig mit dem Lohn. Je nachdem aber, welche Arbeitserfahrung man hat, welche Position man bekleidet und wie lange man auch in einem Unternehmen ist, ist das Gehalt sehr unterschiedlich. Und ich weiß, als ich zum Beispiel meine erste Rolle mit Führungsverantwortung hatte, also das war zwar nur eine Teamleitung, aber dennoch hatte ich halt die Verantwortung für ja, gut 35 Leute dann zum Schluss. Da war das Gehalt, wenn ich jetzt so rückblicke, aus meiner Sicht für die Region hier im Ruhrgebiet und für den Punkt, dass ich keinerlei Arbeitserfahrung mit dem Thema hatte, auch nicht geschult gewesen bin, kein Abschluss hatte mit dem Bezug zu irgendwas, da war das Gehalt an sich erstmal okay. Damals war ich aber auch noch ungebunden und das war mein erster richtiger Job und da freut man sich natürlich, glaube ich, über jeden Pfennig. Also für euch da draußen, ich komme halt wirklich aus kompletten Arbeiterverhältnissen. Mein Großvater, der war ja selber auch unter Tage und also beide Großväter tatsächlich und auch bei mir in der Familie, Mutter ist Hausfrau, Vater ist handwerklich gelernt und umgeschult, also alles so halt wirklich sehr, sehr basede Verhältnisse und so bin ich halt auch aufgewachsen und Oberhausen ist halt einfach keine einkommensstarke Region und wie gesagt, da war das in Ordnung und ich würde mal sagen, und ihr seht ja auch schon, dass ich mich ja versuche zu drücken, irgendwelche Zahlen zu nennen, was eigentlich Quatsch ist, weil das könnt ihr alles googeln, in welchen Gehaltsrahmen sowas geht, aber ich würde sagen, dass man heute schon ein gutes Gehalt für einen guten Job kriegen kann. Wenn es jetzt mehr ist als nur Fahrgeschäftsmitarbeiter. Aber auch da würde ich jetzt sagen, gerade bei großen Freizeitparks, die auch sehr stark im Employer-Branding sind, die zahlen einen sehr, sehr guten Stundenlohn, haben sehr, sehr gute Benefits on top, also auch sowas wie betriebliche Altersvorsorge, was total sinnvoll ist, und auch so Sachen wie Sonntags-, Nacht- und Feiertagszuschläge, Urlaubsgeld, 14. Gehalt, 13. Gehalt würde ich da jetzt nicht erwarten. Aber es ist schon deutlich besser geworden. Dennoch ist es immer noch ein großer Unterschied, ich sag jetzt mal, zur Industrie oder vielleicht in größeren Gewerbesachen. Das ist ja im Endeffekt auch das, was uns bei Corona damals so ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass Aldi und Lidl gesagt haben, hey Leute, pass auf, wir zahlen 15 Euro, 16 Euro Stundenlohn. Und natürlich sind die meisten Leute aus der Freizeitwirtschaft, und das gilt jetzt nicht nur für Freizeitparks, sondern auch aus der kompletten Tourismus- und Reiselandschaft dahin gewandert. Weil das natürlich lukrativer war. Einzelhandel war gefordert, die brauchten super viele Mitarbeitenden. Und klar, während Corona, während der Pandemie, die meisten Sachen waren geschlossen. Was sollten die Leute machen? Und Kurzarbeitergeld war zumindest 60% nur des eigentlichen Lohns. Es gab auch einige wenige Attraktionen, die aus eigener Tasche draufgezahlt haben und haben gesagt, ihr kriegt 100% Lohnfortzahlung. Also da gibt es auch wirklich tolle Neuigkeiten, und die Folge, die ich aufgenommen habe vor ein paar Jahren, kommt nochmal mit, ja, ich sag mal, aus einem anderen Hintergrund. Aber es ist nicht schwierig, aber es ist auch nicht einfach. Von daher kann ich euch nur da draußen sagen, geht ganz offen, wenn ihr euch irgendwo bewerben wollt, ins Rennen und verhandelt auch mit den Leuten. Ja, spricht ganz offen über das Geld, was ihr euch vorstellt, was die sich vorstellen. Irgendwo trifft man sich in der Mitte. So ist das bei jedem Job auch. Also das ist keinerlei ungewohnte Sache. Ich habe eine Frage bekommen von Gewitterbitter. Meine Frage, wovor ich aber wirklich viel Respekt habe, ist ganz klar: Hat man in seiner Freizeit überhaupt noch Lust an dem ganzen Thema Freizeitpark? Auch das Thema Guest Experience interessiert mich sehr. Eine Art Vorbild ist für mich Manuel Proschutowitsch, der, da man merkt, er ist immer mit Leidenschaft dabei, und das merkt man auch. Gewitterbitter, danke für deine Frage. Zum Thema Manuel, das kann ich übrigens sehr unterstreichen, also der ist wirklich sehr leidenschaftlich dabei, ein sehr, sehr guter, starker Networker und auch ein guter Präsentator von seinen Visionen und Ideen, und ist vor allem mit viel, viel Blut, Schweiß und Tränen dahinterher, diese Vision auch in den Moviepark umzusetzen, und das hat, glaube ich, der Moviepark in den letzten Jahren gefehlt. Aber hat man in seiner Freizeit überhaupt noch Lust am Thema Freizeitpark? Ja, also total. Ich glaube, also ich befinde mich immer noch regelmäßig in irgendwelchen Freizeitparks oder Freizeitattraktionen. Deswegen, das würde ich nicht ausschließen. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie sehr kann man da abschalten, wie sehr kann man das differenzieren, wenn man mal als Gast irgendwo ist und wenn man mal als Mitarbeiter irgendwo ist. Es ist eine Typenfrage. Es ist ganz, ganz klar eine Typenfrage. Aber wenn du da draußen eh leidenschaftlich damit unterwegs bist und jetzt vielleicht nicht unbedingt in einem Job gelandet bist, wo du selber vielleicht durch deine Tätigkeit nicht so positiv gestimmt bist auf diese Attraktion oder auf diese Branche, klar, dann kann dir das natürlich so ein bisschen den Vibe versauen. Das kann passieren. Aber ich glaube, solange man alles objektiv betrachtet und subjektiv seine eigene Leidenschaft für das große, große Thema noch hat, dann wird man da immer Bock drauf haben. Ich nehme mich immer so ein bisschen raus als Sonderling, weil ich bin zum Beispiel auch jemand, der hat kein Problem damit, an einem Kinderfahrgeschäft zu stehen, wo den ganzen Tag das gleiche Lied läuft. Auch beim 10. und 20. und 30. Mal und beim 1000. Mal versuche ich trotzdem mit der gleichen Begeisterung ein bisschen mitzugehen, ein bisschen mitzuschwingen, ein bisschen mitzutanzen und Spaß bei der Sache zu haben, weil darum geht das ja. Also das ist so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das, es gibt das sogenannte Fischprinzip. Das ist eine Motivationsmethode oder ein Motivationskonzept, eine Idee, die stammt ursprünglich aus Seattle, aus einem Fischmarkt. Daher kommt der Name Fisch auch her. Und die Leute von einem Stand, der Fisch verkauft, hat für sich einfach ein paar einfache Regeln festgemacht, um das Arbeiten so entspannt und cool wie möglich zu machen. Zum Beispiel, dass man mit den Leuten spielt. Ja, also dann sieht man in Videos, wie die Fisch durch die Gegend werfen und mit dem Produkt ein bisschen spielen und den Leuten das so ein bisschen naja, schmackhaft machen. Ja, dass das ganze trockene Verkaufsding, hier sind 10 Euro, gib mir den Lachs und fertig, ein bisschen humorvoll wird. Dann, ich glaube, was war das andere? Das andere war, glaube ich, hilfsbereit sein, also den Menschen auch helfen, Hilfestellung geben, Fragen beantworten. Idealerweise, das ist jetzt mein Add-on dazu, derjenige sein, der die Fragen stellt und nicht nur beantwortet. Das dritte habe ich vergessen, aber das vierte ist halt super wichtig, und zwar die eigene Einstellung wählen. Wenn ich morgens aufstehe und sage, heute wird ein Kacktag, dann wird auch heute ein Kacktag. Ja, und das gleiche gilt halt auch für das Arbeiten in einem Freizeitpark. Wenn ich da stehe und mir denke, ach, nicht schon wieder dieses beknackte Lied, ja, dann manifestiert sich das, je öfter ich das sage, je öfter ich das mir denke, und dann ist das so Teil von mir. Und ich habe aber ganz bewusst für mich selber die Möglichkeit zu sagen, nein, ich sage jetzt, geil, ich drücke jetzt hier den Knopf, mörp, dann kommt die Sirene, alles dreht sich, alles leuchtet und dann kommt das Lied wieder und dann kann ich meine Hände in die Luft werfen und Spaß haben. Ihr kennt wahrscheinlich die, oh, jetzt muss ich, glaube ich, den Namen nochmal aus dem Gedächtnis kramen, die, ich glaube, Susanne heißt sie, im Europapark, die am Dancing Dinghy in Irland steht. Die hat für sich komplett bewusst beschlossen, jedes Mal, wenn das Lied hier kommt, schmeiße ich die Arme nach oben und wackel hin und her und mache hier meine eigene kleine Party, und die Leute haben einfach super mords viel Spaß bei einem ganz lächerlichen Rocking-Tag. Die kriegt es hin, dann eine richtig gute Stimmung zu machen, weil sie das möchte. Nicht, weil sie das muss, sondern das ist ihre eigene Entscheidung, das an dieser Stelle zu tun. Und das kann ich euch da draußen auch nur auch generell mitgeben. Seid offener und positiver zu Dingen, wo ihr denkt, das ist euch irgendwie anstrengend oder das könnte irgendwie nervig sein. Ja, es gibt viele Dinge, die sind nervig, aber die gehören dann auch einfach mal so zum Leben dazu. Also wenn ich jetzt hier an meine Selbstständigkeit denke, Rechnung schreiben und Steuererklärung machen, das macht keinen Spaß, aber das gehört dazu. Und ich denke mir jedes Jahr, okay, super, dieses Jahr, jetzt habe ich alles beisammen, ich sammle meine Belege hier zusammen, ich schmeiße das meinem Steuerberater vor die Füße und schreibe ihm noch dies zu und das zu, und oh, dieses Jahr mache ich aber wirklich alles ordentlich und dann wird auch alles super. Ja, und einfach durch diese positive Verknüpfung damit einfach, geht man auch gleich ganz anders damit um. Und so ist das halt mit Arbeiten generell natürlich auch. Zuletzt habe ich das vor allem bei meinen Trainings sehr oft mitbekommen, dass einige TeilnehmerInnen auch dann so eine negative Einstellung haben, und denen einfach mal bewusst zu machen, ja, die negative Einstellung kommt aber erstmal von dir. Natürlich ist es voll, natürlich ist es heute super warm, aber was kannst du dagegen ändern? Du kannst das Wetter nicht verändern, okay. Du kannst es nicht leerer machen. Du kannst an deinem Fahrgeschäft auch nicht noch schneller arbeiten. Aber du kannst dafür sorgen, dass du die beste Laune möglich präsentierst und damit andere Leute anstecken. Ja? Nur wer selber brennt, kann andere Leute anzünden. Und das ist mit guter Laune genauso. Ja? Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die muss man lernen, die muss man kontinuierlich machen und sich selber hinterfragen und reflektieren. Aber es ist definitiv möglich. Mr. Ginger hier, er fragt, wie schwer, denkst du, ist der Einstieg in die Branche, wenn man kein Young Professional mehr ist? Ganz einfach, easy. Easy im Sinne von, es kommt natürlich darauf an, für welche Rolle das jetzt ist, aber ich denke, dass jeder irgendwie die Möglichkeit hat, in die Branche zu kommen, und die Branche weiß auch, und die meisten BetreiberInnen wissen auch, dass die vor allem Leute suchen, die Bock drauf haben. Die verstehen, dass das hier alles ein bisschen schwierig ist und anstrengend und voll und hat auch so seine Tücken, aber dafür hat man aber auch tausende von tollen Möglichkeiten, die man nehmen kann. Und ich kenne das noch aus den Zeiten von den Sea Life Aquarien. Da sind super viele Quereinsteiger immer reingekommen. Nicht nur in den mittleren Ebenen, auch von der Geschäftsführung her, beziehungsweise von den Standortleitungen, die es dort gibt. Die kommen aus allen verschiedenen Branchen. Die bringen alle immer irgendwie etwas mit, was super hilfreich ist und eine tolle, neue, frische Perspektive in so ein Team und auch in so eine Attraktion bringen kann. Von daher, auch wenn du kein Young Professional mehr da draußen sein solltest, Gewitterbitter, das klingt dann jetzt vielleicht auch eher so in deine Richtung an, sprich mit den Leuten, geht zu den Attraktionen hin. Wenn da irgendwo eine Stelle ist, die euch gefällt und ausgeschrieben ist, dann werdet dort vorstellig. Und was ich natürlich auch immer raten werde, ist, geht da draußen networken. Geht zu Großveranstaltungen, gerade zu der IAPA Expo Europe dieses Jahr in Barcelona. Geht dahin, sprecht Leute an, knüpft Kontakte, geht zu den Sessions, lasst euch ein bisschen da mitnehmen und vielleicht lernt ihr dann spontan irgendwelche Leute kennen, die euch dann vielleicht irgendeinen Weg zeigen, die euch dann irgendwie in irgendeine Richtung bringen können. Ja, also von daher geht ganz offen da rein und probiert euch aus. Und wie gesagt, es ist da furzegal, wie alt ihr seid. Es kommt vor allem darauf an, ob ihr Bock drauf habt, das vermitteln könnt, dass ihr Bock drauf habt und was ihr natürlich für solche Rollen mitbringt. Das ist so der Kern. Jutti. Und ich glaube, ich gucke nochmal eben ganz kurz hier in meine Fragen. Powder Hunter hatte mir noch eine Frage geschrieben. Der Wechsel vom Destinationsmanagement in die Freizeitparkbranche. Kontakte? Fragezeichen. Powder Hunter, falls du das hören solltest, das musst du mir, glaube ich, nochmal genauer erklären. Das habe ich, glaube ich, nicht ganz geschnallt. Destinationsmanagement ist natürlich gerade im touristischen Bereich nochmal eine ganz andere Nummer, weil es vor allem sehr Marketing und auch behördenlastig nicht, aber halt stadtlastig ist. Man hat da viel in Verbänden oder Vereinen zu tun und Destinationsmanagement könnte jetzt zum Beispiel sein, der Rhein-Ruhr-Verband hier, den wir haben, die Ruhr, Ruhrverband, Metropolregion Ruhr, ich müsste es eigentlich wissen. aber solches Destinationsmanagement ist natürlich auch ein Teil der Branche. Ich würde mal sagen, es ist so die Ursuppe der Branche und Freizeitparks sind eigentlich Teile des Destinationsmanagement oder der Destination an sich, weil eine Destination, wie zum Beispiel das Ruhrgebiet, braucht ja auch touristische Attraktionen, um die Leute zu binden, um Produkte zu schnüren, Pakete nachher zu schnüren, um zu sagen, hey, pass auf, kommt zu uns ins Ruhrgebiet. Am ersten Tag gehst du im Moviepark, am zweiten Tag ins Ruhrmuseum in Essen, am dritten Tag guckst du dir auf Schalke ein Spiel an und am vierten Tag, keine Ahnung, gehst du in Gasometer und danach ins Kino in Oberhausen am Zentro und hast einen schönen Urlaub. Ja, also wenn man von der einen Seite in die andere gehen will, hat man, glaube ich, voll den Riesenvorteil. Ich glaube auch in beiden Seiten und ich kenne, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sogar einige Beispiele, wo die Leute die Seiten gewechselt haben, dass man natürlich immer das gegenseitige Wissen mitnehmen kann. Also wenn ich jetzt aus dem Freizeitpark ins Destinationsmanagement gehe, habe ich natürlich das Grundwissen von Attraktionen und kann gerade bei solchen Managementorganisationen immer auch meinen Input da bieten und sagen, hey, pass mal auf, ich habe da Kontakte oder ich habe die Möglichkeiten, das besser zu verstehen, lass uns doch mal darüber reden. Genauso umgekehrt, wenn ich von so einem Destinationsmanagement runtergebrochen gehe in einem Freizeitpark, bringt man in der Regel vor allem seine Marketing-Erfahrung auch mit. Es ist halt sehr marketinglastig an diesen Stellen und auch sehr vertriebslastig manchmal. Aber das kann total hilfreich sein und man kann da vor allem diese Kontakte, die da schon bestehen, erstens nutzen und zweitens sein Wissen von A nach B transferieren, um dort erfolgreich zu arbeiten und vielleicht halt die eine oder andere Seite weiterzubringen, wenn nicht sogar beide Seiten noch näher zu bringen. Das wäre es zum Thema Arbeiten in Freizeitparks. Das waren eure Fragen und wie immer ganz, ganz lieben Dank für die tollen Fragen. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hier spontan so ein bisschen was darüber zu erzählen. Ich gucke auch mal, dass ich jetzt gerade niemanden vergessen habe. Aber solltet ihr draußen noch Fragen haben, ihr kennt das gerne über Instagram @howtofreizeitpark oder schreibt mir doch eine E-Mail an @howtofreizeitpark oder ihr könnt mich auch gerne über WhatsApp Business erreichen, da könnt ihr mir dann gerne eine Sprachnachricht auch hinterlassen, die würde ich dann hier einfach mit einspielen. In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank für eure Fragen, ganz, ganz lieben Dank für das Zuhören und vor allem nochmal danke für eure Geduld. Meine Erkältung ist jetzt fast wieder weg. Man hat es, glaube ich, noch zwei, dreimal hier so zwischendurch gehört, dass da irgendwo der Popelberg hier über das Mikrofon gewandert ist. Aber es wird besser und die nächste Folge ist auf jeden Fall wieder pünktlich. Macht's gut und habt eine fantastische Zeit.